ARD.
Ja, da sitzen wir wieder in unserem Wohnzimmer und blicken auf den nächsten Bundesligaspieltag. Bevor es losgeht, soll ich dich von Stammhörer Sven grüßen.
Grüße zurück, hi Sven.
Ja, ihr kennt euch zwar nicht, aber ich hab ihn getroffen im Karneval, hat er mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, toll, ich höre euch immer und gerne und jede Folge und grüßt mal die anderen alle. Ist hiermit erledigt.
Ja, Sven, schön, dass du dabei bist.
Also es hört offenbar doch jemand zu, Jens. Nein, es sind ganz viele von euch.
Sven ist es also.
Sven ist es. Und Sven freut sich auch aufs kommende Wochenende, denke ich. Und ich mich auch. Also das ist jetzt gerade eine Saisonphase, wo ich das Gefühl habe, entscheiden sich gerade schon viele Dinge. Also es geht jetzt so langsam in die Crunch-Time. Also es ist jetzt eine Phase, wo du was verlieren kannst.
Aber entscheidet sich wirklich schon
was? Nein, entscheidend nicht, aber es ist jetzt, darfst du
nicht. Die Weichen werden gestellt, Tobi.
Es ist richtungsweisend, um es mal so zu sagen. Na, es gibt jetzt ganz viele direkte Duelle am Wochenende im Kampf um die Champions League, beziehungsweise im Abstiegskampf direkte Duelle. Mhm. Toll, einfach toll. Bei dir offenbar nicht so die Begeisterung. Mal gucken, ob sie gleich...
Ich wäre mehr der analytische Typ, Tobi.
Ja, gut. Ja. Dann lass mal loslegen. Hier ist das Sportschau-Bundesliga-Update. Jens Walbrot ist an meiner Seite, ich bin Tobi Schäfer, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Der 23. Spieltag steht an, wir werden alle Partien jetzt mal kurz besprechen und blicken zuerst auf das Duell am Samstag, das vielleicht so erstmal die größte Wucht hat, aufgrund der beiden Mannschaften, FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Ist ja jetzt in der Konstellation so, dass die Bayern jetzt mal vorlegen können, wenn wir über dieses Titelkämpfchen reden, und kann Dortmund ein bisschen unter Druck setzen. Zuletzt war es immer andersrum, mal gucken, wie gut es funktioniert. Ich finde die Bayern aktuell aber nicht in Topform, sagen wir es mal so, ist nicht die stärkste Saisonphase der Bayern. Und Frankfurt dagegen aber schon mit einem Formanstieg jetzt unter dem neuen Trainer. Also ich könnte mir vorstellen, dass das keine klare Angelegenheit wird.
Echt? Sag mal, wieso?
Naja, bei den Bayern scheint aktuell so eine kleine Überspieltheit vorhanden zu sein. Mats Hummels hat das jetzt auch gesagt. Ja, das bedeutet nicht, dass die Bayern total
wenn der Mats das sagt.
Am Boden liegen. Aber sie sind nicht mehr so außerhalb jeder Sphäre wie schon mal zu anderen Saisonphasen. Mhm. Ja, und ich mache es hauptsächlich an Frankfurt fest, die tatsächlich sich unter Riera, da zitiere ich immer gerne Conny Kleine, gestriegelt haben. Also jetzt zwei Spiele unter dem neuen Trainer, zuletzt gewonnen, davor das Unentschieden, nur ein Gegentor, das hat er hingekriegt, dass es hinten dicht ist. Sie haben insgesamt viele neue Ideen, die mir eigentlich gefallen.
Da bin ich bei dir. Die Ideen, die grundsätzliche Herangehensweise gefällt mir. Die Stabilisierung der Eintracht gefällt mir auch. Er hat halt das alles auf eine sehr, wie ich finde, passive Art und Weise erstmal hinbekommen. Ich kann das, glaube ich, auch verstehen, denn es geht ja erstmal darum, die grundsätzliche Struktur der Mannschaft auf dem Platz, vor allem wenn sie nicht im Ballbesitz sind, aber gegen Union, der hohe Ballbesitz war aus meiner Sicht auch eher ein Mittel, um die Defensive zu stabilisieren. Das hat er vor allem hinbekommen mit einer Ordnung, die jetzt nicht darauf ausgerichtet war, total intensiv zu sein. Also wenn wir mal schauen, in den beiden Spielen hat die Eintracht tatsächlich die zweitwenigsten Zweikämpfe von allen Bundesliga-Teams geführt, an den letzten beiden Spieltagen. Wie gesagt, das ist noch eine sehr, sehr kleine, wie nennt man das, Sample Rate? Also ich kenne das nur auf Englisch. Also es gibt nur sehr wenig Beispiele dafür an der Stelle. Man kann das jetzt noch nicht irgendwie als tatsächliche Grundlage nehmen, aber bisher war es zumindest nicht so, dass ich die Dinge bei der Eintracht zu 100% gesehen habe, wo ich sage, jawohl, das musst du gegen die Bayern so machen. Gegen Gladbach war es etwas intensiver, teilweise haben sie versucht, hoch anzulaufen, aber es war jetzt noch nicht so, dass ich sage, ja, da mit der Spielweise kommst du gegen die Bayern auf jeden Fall klar.
Gegen die Bayern ist natürlich sowieso ein komplett anderes Spiel, ne? Du wirst sehr viel weniger den Ball haben, also der Trainer legt Wert auf Ballkontrolle, also Ballkontrolle ist ja auch nicht unbedingt Ballbesitz, deswegen spielt Mario Götze jetzt ja auch wieder eine größere Rolle, weil er eben auch einfach diese Ballsicherheit hat. Wer mir gut gefällt, ist Nathaniel Brown, der als Linksverteidiger eine übergeordnete Rolle hat, der auch quasi so einen latenten Spielmacher fast schon geworden ist oder Spielgestalter. Hat er jetzt auch zweimal getroffen. Dazu kommen so viele andere Faktoren noch, dass Kauas Santos jetzt sich stabilisiert hat, gegen Gladbach eine gute Partie gemacht hat und der Trainer stärkt ihn auch, also er spricht auch über ihn und fordert auch was ein und gibt ihm das Gefühl, dass er nicht dieser Risikofaktor ist, den wir immer herbeireden. Also da läuft schon ganz viel in die richtige Richtung. Dazu kommt noch, dass Johnny Burkhardt wieder im Kader steht. So, der wurde lange schmerzlich vermisst. Kali Mwendo ist dann wohl doch auch fit nach seiner nach seiner Schulterproblematik da. Also das ist, da ist viel in die richtige Richtung angestoßen worden, aber klar, gegen die Bayern, ich weiß sowieso nicht, ob du dir deine ursprüngliche Idee, deine DNA gegen die Bayern vornimmst, umzusetzen, oder ob das nicht sowieso immer ein anderes Spiel ist, zumal sie in München spielen.
Sagen wir so, wenn du das schon kannst, dann hast du gegen die Bayern eine Chance. Ich will überhaupt gar nicht sagen, dass die Eintracht gegen die Bayern keine Chance hat. Vielleicht kriegt das hin. Also ich finde zum Beispiel auch, Brown, das kommt ja daher, dass der Flügel bei der Eintracht jetzt wieder doppelt besetzt ist. Zuletzt unter Dino Topmöller und auch unter den Interimscoaches gab es ja eher Schienenspieler-Systematiken. Und jetzt hat er wieder zwei Flügelspieler mit, jetzt war es Bahoya auf der linken Seite, ganz außen. Und dann kann Brown über die Halbspur quasi nachschieben. Ist dann also mit Ball eher so eine Art Achter. Und das ist natürlich was, was dir gegen die Bayern möglicherweise dann auch helfen kann, wenn du die Intensität ins Spiel bekommst. Weil dann, die Bayern sind ja eher dafür auch bekannt, dass sie sehr risikoreich spielen, was so das Thema Restverteidigung angeht. Und wenn du dann jemanden hast wie Brown mit dem Tempo, generell ist Tempo natürlich ein Thema, was bei der Eintracht gegen die Bayern eine Rolle spielen kann und ein Faktor sein kann, weil davon hast du ziemlich viel im Kader der Eintracht. Wenn du das hinbekommst, dann kann jemand wie Brown auch gegen die Bayern tatsächlich ein Faktor sein. Ich bin noch nicht zu 100% sicher, ob das tatsächlich schon gegen die Bayern gelingen wird. Also ich glaube, grundsätzlich ist das, was Riera immer sagt, wo er die Eintracht haben will, ist genau das Richtige, um gegen die Bayern spielen zu können, weil dann bist du so bei so einer Art VfB, so von der Grundsätzlichkeit, oder TSG, aber da sind sie halt noch nicht. So, deswegen bin ich dann noch zurückhaltend.
Das wichtigere Spiel ist natürlich danach die Woche gegen Freiburg. Da geht es dann darum, zumindest mal Platz 7 auch zu festigen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob überhaupt noch mehr drin ist für die Eintracht in dieser Saison als Platz 7, weil sie haben 8 Punkte Rückstand auf Platz 6, 11 Punkte hinter der Champions League, aber Platz 7 reicht ja vielleicht dann auch für Europa in dieser Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal da oben mit reinstoßen, zumal ihnen ja doch auch noch ein paar Spieler fehlen. Christensen, schwer verletzt, fällt wohl den Rest der Saison aus. Theat hatte sich jetzt verletzt und fehlt bis Ende März. Knauf muss an der Hand operiert werden. Also ne, das sind dann schon auch Spieler, die ihn abgehen. Usun, Ebnu Talib, Batshuayi, also die Liste ist relativ lang. Wenn die mal irgendwie dann alle auch nochmal zurückkommen, dann glaube ich schon, dass Frankfurt sich dahingehend da irgendwo stabilisiert. Aber ja, dann jetzt das Spiel gegen die Bayern, das sagen wir ja immer. Ja, da bist du automatisch Außenseiter. Wenn was geht, super. Wenn nichts geht, auch nicht schlimm. Soll es vielleicht nur nicht unter die Räder kommen, jetzt irgendwie mit 5, 6 Stück. Aber also, das wird auch, glaube ich, nicht passieren.
Also für das Spiel bin ich jetzt nicht der Optimistischste. Ich gönne es der Eintracht, dass sie da was holen, irgendwie überraschenderweise. Generell sehe ich das aber tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich wie du. Wenn du mal an den BVB, also ne, dass die Eintracht möglicherweise tatsächlich doch noch aufschließen kann, zumindest in Richtung Europa League. Weil wenn du mal an den BVB denkst in der vergangenen Saison, wo es ja dann auch irgendwie eine ähnliche Systematik gab, die falsch lief. Es war vor allem die Struktur in der Mannschaft, vor allem wenn sie den Ball verloren haben, wenn es problematisch war. Und Niko Kovac hat das hinbekommen zu korrigieren und dann hat er natürlich, und das gilt für die Eintracht genauso, die individuelle Qualität im Kader gehabt, um das dann in der Bundesliga dann doch noch zu kitten. Und ich traue Eintracht Frankfurt tatsächlich eine ähnliche Serie zu. Ja, also ich würde das noch nicht abschreiben.
Wenn von den Top 6 noch jemand einbricht, da sehe ich aber ehrlicherweise maximal Leipzig als eine Mannschaft, die dann vielleicht noch rausfällt.
Ja, aber das haben wir in der vergangenen Saison, ne? Also da sind noch so viele Spieltage zu gehen und das so zum Beispiel Nnamdi Collins, wenn die grundsätzliche Spielanlage der Eintracht eher auf eine Intensität geht, wo es um Gegenpressing geht, wo du dann möglicherweise auch seine Qualitäten im Spiel in der Offensive noch mit zum Tragen bringen kannst, gepaart mit diesem Gespür, was er ja grundsätzlich als eigentlich, ich sag mal, auch als Innenverteidiger einsetzbarer Defensivspieler hat, dann ist das auch jemand, den du für so eine Systematik, wo du eher mit einer Viererkette spielst und so, auch gut gebrauchen kannst. Also das ist schon, da ist schon trotz dieser ganzen Verletzten, trotz dieser Vorzeichen, finde ich, ist da viel drin. Jetzt für dieses Spiel, aber wie gesagt, ich lasse mich da auch gerne überraschen von der Eintracht.
Ich bin gespannt, was die Bayern machen, denn die haben natürlich jetzt das Spiel gegen Frankfurt und dann kommt ja das Ding gegen Dortmund, ja, wo möglicherweise dann wirklich die finale Entscheidung fällt, gibt es nochmal einen Meisterkampf, ja oder nein? Über Dortmund sprechen wir gleich. Deswegen muss Kompany jetzt überlegen. Gibt ein paar Spieler, die gelb vorbelastet sind, Kimmich, Tah und Goretzka. Könnten sich eine Sperre einhandeln. Das wäre hauptsächlich oder eigentlich nur im Falle von Kimmich, glaube ich, dramatisch für das Spiel gegen Dortmund. Den brauchen sie schon. Wobei du bei Kimmich auch merkst, nach der Verletzung ist er noch nicht wieder der Alte. Also er hatte jetzt zuletzt wahnsinnig viele Fehlpässe und auch Zweikampfstatistik nicht so gut. Also vielleicht braucht er doch da noch irgendwie ein bisschen, um da rauszukommen. Könnte mir vorstellen, dass er auch aufgrund dieser Gelbvorbelastung dann jetzt gegen Frankfurt einfach auch nochmal draußen bleibt. Oder du musst das Gegenteil machen und musst ihm das Spiel geben, damit er wieder in diesen Rhythmus reinkommt.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob Rhythmus das Problem ist. Ich glaube, vielleicht ist es bei Kimmich tatsächlich, der hat ja eigentlich wirklich immer gespielt. So, also es gab ja wirklich nur wenige Spiele, so ähnlich wie bei, ich würde sagen, sonst nur Kane, wo wirklich kaum mal eine Rotation am Start war. Und das ist bei dem, hat sich dann vielleicht auch so die Belastung, die krasse Belastung irgendwie am Ende dann so ausgeschlagen. Das ist jetzt zuletzt dieses, ich finde es ist aber auch irgendwie falsch, von Formtief zu reden. Dem FCB kommt jetzt gerade, glaube ich, total diese Pause im internationalen Wettbewerb entgegen. Ne? Dortmund musste jetzt unter der Woche halt spielen. Die Bayern deswegen, das verstärkt dann auch nochmal den Vorteil gegenüber der Eintracht, zusätzlich zum Heimspiel, dass sie halt einfach vermutlich frisch sind. Und das kommt ihnen gerade richtig entgegen. Denn das ist meiner Meinung nach so mit der Hauptgrund für diese Delle, in Anführungszeichen, die Bayern zuletzt hatten. Wobei, naja, sie haben halt zuletzt einmal...
Ein Dellchen, sagen wir es mal so.
Einmal 3-0 und einmal 5-1 ja, gewonnen, glaube ich.
Ja, guck, ne? man stutzt schon, wenn die Bayern gegen Bremen nur 3-0 gewinnen und nicht 6-0. Ne? Da denkt man schon, was ist denn mit denen los? So weit sind wir schon gekommen. Im Tor, das wisst ihr aber schon, spielt Jonas Urbich, weil Manuel Neuer verletzt ist. Und ich will dich nur ganz kurz nur, weil jetzt alle drüber geredet haben, muss Jonas Urbich möglicherweise als dritter Torwart mit zur WM. Würdest du das machen?
Nein.
Nee, ne? Ich sehe das auch nicht. Ich fände das auch ein bisschen unfair den anderen gegenüber.
Also ja, und er ist ja kein Stammspieler in der Bundesliga.
Genau.
Ich finde, jeder Torwart, der in der Nationalmannschaft spielt und potenziell zum Einsatz kommt, muss auch ein Stammspieler
sein. Da kannst du aber argumentieren, er ist aber ein Torwart, der weiß, wie es ist, während eines Spiels eingewechselt zu werden. Dass du als zweiten Torhüter nimmst du den zweiten Torhüter mit und als dritten nimmst du jemanden, der eben mit dieser Situation gut umgehen kann. Mhm. Kalt reinzukommen.
Halte ich trotzdem für kein Argument.
Ja, ich finde es auch. Also ich finde, es gibt zu viele andere, die es sich jetzt dann über die Jahre auch verdient haben, da mitzufahren. Aber wir wollen diese Diskussion jetzt nicht unnötig führen. Die wurde jetzt zuletzt schon häufig genug geführt. Also, die Bayern gegen Frankfurt am Samstag. Mhm. Und wir sprechen über das Topspiel am Samstagabend. Leipzig gegen Dortmund. Wie gesagt, Bayern legt vor. Dann kommt Borussia Dortmund jetzt in Leipzig. Die beiden Teams oft auf Augenhöhe. Momentan sehe ich den BVB aber deutlich stärker. Die Frage ist nur, auch in Leipzig.
Deutlich stärker, okay.
Wesentlich stabiler.
Ja, ja, stabiler gebe ich dir recht.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, also der BVB ist aktuell am Formhöhepunkt der Saison.
Also vielleicht geht da ja sogar noch ein bisschen mehr.
So, und das ist es ja. Also ich habe so, mein Gefühl sagt mir, die nehmen jetzt gerade so ein bisschen Anlauf auf dieses Bayern-Spiel. Und da haben sie dann wirklich mal die Chance zu zeigen, ja, wir sind eine Titelmannschaft, oder aber es ist so wie immer und sie verlieren das Ding.
Also zu Niko Kovac würde es ja grundsätzlich passen. Das hat ja in der vergangenen Saison, ist es ja auch so angestiegen, dass er eigentlich die beste Form mit seinem Team am Ende der Saison erreicht hatte. Und als er Bayern-Trainer war, das hatte ich auch überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, da hat er mit dem FCB auch einen 9-Punkte-Rückstand auf Borussia Dortmund aufgeholt und ist am Ende Meister geworden. Auch da war es dann so, das ist halt ein abgezockter Typ. So. Und ich habe ja auch am Sonntag in unserer Rückblickfolge auf den vergangenen Spieltag schon gesagt, dass ich vor allem diese Fähigkeit, Gegner zu analysieren, zu lesen und die richtigen Entscheidungen mit Blick auf jeweils das kommende Spiel zu treffen, dass ich das total beeindruckend finde. Und das sind natürlich dann auch so Abwägungen, wenn du dann mal ein bisschen weiter in die Ferne schaust, wenn du nicht so dogmatisch an einer Art Fußball zu spielen festhängst, das hat auch Vorteile, aber der Vorteil von Niko Kovac ist, dass er halt einfach wirklich jeweils nach Situation entscheiden kann. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, weshalb der BVB das jetzt gerade so ganz gut hinbekommt, so nach und nach immer nochmal einen draufzusetzen. Ne, jetzt ist Guirassy auf einmal auch wieder da, zur richtigen Zeit, kann man sagen. Das spielt mit Sicherheit dann auch eine Rolle. Und ich bin tatsächlich nicht sicher, ob sie wirklich schon am Ende sind, weil ich finde, es gab jetzt, ich habe Mainz im Stadion gesehen als Reporter und ich war auch jetzt in der Champions League als Reporter dabei gegen Atalanta. Und ich finde, es gab zwischen diesen beiden Spielen auch nochmal eine Steigerung. So.
Aber die Zahlen sind schon beeindruckend. 6 Siege sind es jetzt in der Liga, der Vereinsrekord liegt bei 8. Nie hatte ein Tabellenzweiter zum jetzigen Zeitpunkt mehr Punkte. Du hast Guirassy angesprochen, der auf einmal wieder da ist. Also der entweder 1 oder 0. Ne? Also der entweder ist der wirklich genau das. Ja,
das
was
ist doch bei Mittelstürmern ganz oft so.
Ja, das stimmt. Dann hast du mit Riasson, da habt ihr auch zuletzt ja drüber gesprochen, ein Top-Vorbereiter, der wirklich sensationelle Ecken schießt. Also das ist ja wirklich auch diese neue Standardstärke bei Borussia Dortmund. Auch echt ein Faktor. Einziges Problem, Schlotterbeck fällt weiter aus, jetzt auch in der nächsten Partie. Und dann muss man mal gucken. Also wenn der gegen die Bayern fehlt, das wäre natürlich eine herbe Schwächung. Aber sie haben ja jetzt mit Luca Reggiani hinten einen 18-jährigen Ersatz, der das eigentlich ganz gut gemacht hat. Aber
eigentlich ganz gut, finde ich, ist echt untertrieben.
Ja.
Also ich fand ihn gegen Atalanta. Also was ja, was finde ich total für ihn spricht, ist die Abgeklärtheit, vor allem in Ballbesitz. Also so Dinge wie, wie ist eigentlich dein Zweikampfverhalten und so, das ist individuell, fand ich auch schon gut. Das sind ja auch Dinge, wo manchmal junge Spieler, gerade auch so bezogen aufs taktische Verhalten, eher nochmal irgendwie Schwierigkeiten haben, in die Bundesliga zu kommen. Aber ich fand gegen Atalanta, Atalanta hat ihn als Schwachstelle ausgemacht im Spielaufbau. Dortmund hat zu dritt im Spiel auf, das Spiel aufgebaut und Atalanta hat versucht, das Spiel in den ersten Minuten auf ihn zu lenken, auf die halbrechte Position. Und da gab es eine, finde ich, ganz schlüssige oder so eine richtige Schlüsselszene. Dortmund relativ tief, so ungefähr Höhe des eigenen Strafraums. Und dann wird ein Querpass von Anton, der angelaufen wird, auf Reggiani rausgespielt. Und Reggiani wird ebenfalls dann im Bogen vom Mittelstürmer angelaufen, kriegt also Druck. Und ganz kurz, also er wartet genau bis zum richtigen Moment, bevor der gegnerische Spieler da ist, spielt er einen Pass bis an die Mittellinie auf Maxi Bayer, der so 3-4 Schritte entgegenkommt. Also er sieht den richtigen Spieler im richtigen Moment und spielt dann auch total souverän einen Pass in dessen Fuß. Und das ist eine Qualität, das ist Nervenstärke, die kannst du, glaube ich, auch gar nicht trainieren, sondern das ist einfach ein Merkmal des Spielers. Und wenn du das hast, schon mit 19 Jahren, finde ich, dann kannst du den eigentlich fast immer spielen lassen.
Ist er 18 oder 19?
18 ist er, ja. 18. Ich hab's auch, weil der U19-Kapitän der italienischen U19, also der Kapitän der italienischen U19 ist, habe ich auch in der Reportage aus Versehen gesagt, er ist der 19-Jährige, aber er ist noch 18
tatsächlich. Deswegen war er jetzt natürlich, weil er diesen italienischen Hintergrund hat, gegen Bergamo natürlich vielleicht auch nochmal besonders motiviert und
das fokussiert. Kann sein,
ja. Du solltest dich aber nicht darauf verlassen, dass er jetzt quasi jetzt gegen Leipzig, das wird wahrscheinlich auch nochmal funktionieren, aber im Spiel gegen die Bayern ist nochmal auch eine andere Temperatur.
Der wird nicht jedes Spiel machen,
und,
schon klar.
Ne, da ist natürlich dann ein 18-Jähriger wirklich auch vielleicht mal anfällig für doch mal ein bisschen zu viel nachdenken und dann nochmal einen Aussetzer haben. Also das ist dann schon auch ein Risiko. So gut er gestartet ist, desto umso mehr sollte man aber auch hoffen, dass Schlotterbeck jetzt wirklich nicht länger ausfällt. Jetzt spielen sie in Leipzig, die natürlich auch eigentlich ihr Ziel aktuell so ein bisschen aus den Augen verlieren. Die können sich ja nicht normal leisten, nicht in die Champions League zu kommen. Aber es ist jetzt nur ein Sieg in den letzten 5 Pflichtspielen. Sie haben zuletzt zwar jetzt mal auch nach Rückstand gepunktet da in diesem Spiel gegen Wolfsburg, aber ja, so richtig stabil wirkt das nicht.
Leipzig macht gerade, finde ich, eine Evolutionsstufe durch. Die haben einen viel größeren Fokus auf Ballbesitzorientierung und auch darauf, den Ball möglichst früh nach Ballverlust zurückzugewinnen. Wenn du mal in die Statistik schaust, in den letzten 5 Spieltagen haben sie den zweitmeisten Ballbesitz hinter den Bayern. Und das kann natürlich dann je nach Gegner auch immer trügerisch sein. Deswegen habe ich es mal verglichen mit der Hinrunde. Da waren sie nach diesen Gegnern, nach den gleichen Gegnern auf Platz 8. Das bedeutet also, sie versuchen, und das finde ich ist auch genau das Richtige, wenn du in so einer Rolle bist, wo du dann als Top-Team häufig das Spiel machen musst, dann musst du einfach Lösungen haben gegen destruktive Gegner. Und da sind sie jetzt gerade, das funktioniert aber noch nicht zu 100%. In denselben Spielen haben sie nämlich auch die meisten Gegentore nach Ballverlust im Spielaufbau bekommen. Und das hat sich gegen Wolfsburg ja auch schon wieder gezeigt. Und das kann gegen den BVB auch ein Problem werden. Denn da ist Dortmund ultra stark. Also bei den Wolfsburgern, das zweite Tor der Wolfsburger, das ist so ein Einwurf und dann gibt es 3 so Stationen, steil Klatsch, glaube ich, 2 oder 3. Und dann ist Swanberg frei vom Tor. Und das ist was Dortmund richtig gut kann. Wenn sie durchs Zentrum zum Beispiel gefährlich werden, in der Champions League war das Tor, das zweite von Bayer wurde auch so ähnlich vorbereitet, über Steilklatsch auf der Seite mit Metscher und mit Girassi im Doppelpass, dann kommen die da gut durch. Und das kann problematisch sein gegen den BVB, deswegen bin ich auf deiner Seite. Ich sehe auch Dortmund da knapp gewinnen. Das wird ein enges Ding, aber ich sehe Dortmund knapp gewinnen.
Bei Leipzig fällt der Torwart aus, Piet Gulaschi, jetzt mehrere Wochen, aber es ist ja kein Problem, weil sie haben ja den Pokaltorwart Van de Voort, der sowieso die Nummer 1 werden soll in der kommenden Saison. Also dahingehend, glaube ich, eher keine Schwächung. Und dann sind wir gespannt. Dortmund muss dieses Spiel eigentlich gewinnen, wenn sie das Spiel gegen die Bayern zu einem, ja, nochmal, wenn sie da den Meisterkampf wirklich nochmal heiß machen wollen. Wir gucken auf die nächste Partie am Samstag. 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Köln hat auf jeden Fall schon so ein bisschen Druck, denn die müssen sich auch nach unten orientieren, 4 Punkte vor der Relegation. Aber da kommt jetzt ein Team mit Hoffenheim, das gefühlt gar keine Schwächen hat. Also sie hatten dieses Ding gegen die Bayern, was aus vielen Gründen dann in die Hose ging. Aber ansonsten hab ich nicht den Eindruck, dass sie irgendwie nochmal schwächeln. Die haben jetzt von 7 Spielen in diesem Jahr 6 gewonnen. Was soll die irgendwie noch beeindrucken? Also das ist irgendwie schon, ich sehe die auch ganz klar als Dritter in den Champions League einmarschieren.
Ja, es deutet im Moment alles darauf hin, tatsächlich. Es kommen ja noch Spiele gegen Teams, wo sie nicht zwingend, also jetzt so ein Spiel gegen den FC ist eins, genau wie vergangene Woche gegen Freiburg, wo du dann eigentlich sagst, ja, das müssen die gewinnen. Sobald es in Richtung Augenhöhe geht, ob sie das dann durchziehen können, bin ich jetzt noch nicht zu 100% sicher. Aber grundsätzlich ist das natürlich total beeindruckend, ja.
Eigentlich ist das Rezept relativ einfach, wie man Köln schlagen kann. Besorgte irgendwie Standardsituationen. Dann ist so gut wie ein Tor, ist fast wie ein Elfmeter gegen Köln. Das war das große Thema beim FC. Die Standardschwäche, haben da die meisten Gegentore der Liga kassiert und erzielen selber auch, glaube ich, die wenigsten. Die Folge war, dass die Co-Trainer Hannes Dold jetzt von den Aufgaben entbunden haben. Der war für die Standards zuständig. Und sie hoffen, dass es jetzt irgendwie einen Push gibt, dahingehend vielleicht ein bisschen konzentrierter und fokussierter zu sein, denn damit kannst du ja schon viel kaputt machen. Wenn du permanent das Gefühl hast, bei Standardsituationen, wir kommen ins Schwimmen oder die Gefahr ist größer und du hast nicht diese Stabilität und das Gefühl, ah, das verteidigen wir schon weg. Das gerade für so eine Mannschaft wie Köln, die jetzt sowieso immer so eine Gratwanderung hat und auch auf solche Dinge angewiesen ist. Also da müssen sie dran arbeiten. Aber Hoffenheim ist jetzt nicht auf Standards angewiesen, die können Tore auch anders erzielen.
Ja, so eine richtig starke Standardmannschaft ist die TSG nicht. Ich meine, ich hätte vergangenen Sonntag, da haben sie, glaube ich, das allererste Tor nach Standardsituation gegen Freiburg nach einer Ecke, ne? Nicht nach Standardsituation, ich glaube, bei Freistößen ist es anders, aber nach einer Ecke war es das erste Tor überhaupt in dieser Saison. Natürlich die TSG. Köln wird es Hoffenheim ein bisschen schwieriger machen, weil Hoffenheim, glaube ich, gegen tiefstehende Gegner hier und da Lösungen noch ein bisschen suchen muss, mehr suchen muss, als wenn sie ihnen so auf dem Silbertablett serviert werden.
Aber meinst du, Köln steht so tief zu Hause?
Ja. Also das ist ja, das finde ich, ist ja eigentlich das Thema, dass Köln es so nicht geschafft hat, sich in Richtung einer etwas intensiveren Spielweise mit mehr Mut zwischendurch gab es mal so eine Phase, wo ich dachte, okay, nach dem Mainz-Spiel, okay, jetzt kommt das so langsam, aber das ist so, meiner Meinung nach sind sie zu oft, fallen sie zu tief und dadurch holen sie den Gegner zu weit in die eigene Hälfte rein und das ist dann oft auch ein Problem gegen manche Mannschaften, gegen Hoffenheim kann das vielleicht aber sogar ein Grund sein, weshalb die TSG ein paar mehr Probleme bekommt, wenn du die Struktur vernünftig hältst. Also zum Beispiel gegen Stuttgart war für mich die Aufstellung von Thielmann als Zentrumspieler, um Mittelstädt gegenüber aufzunehmen, der ja immer mitschiebt quasi, und ihn dann erst quasi im hinteren Drittel mehr oder weniger aufzunehmen. Das war für mich die falsche Taktik. Das ist mit der Grund, weshalb es dann auch dieses Umstellungschaos da gibt, dass sie ohne Innenverteidiger zu Ende spielen und so. Weil den VfB meiner Meinung nach musst du früher attackieren, so wie St. Pauli gemacht hat. In deren Spielaufbau, in deren Hälfte. Und ich finde, da hat Köln tatsächlich Nachholbedarf. Und das ist meiner Meinung nach was man den Kölnern schon ein bisschen ankreiden kann.
Es ist auf jeden Fall das Duell von zwei der laufstärksten Teams, nur die Bayern haben mehr. Und bei den Hoffenheimern müssen wir noch über einen Spieler sprechen, mit dem sie jetzt den Vertrag verlängert haben. Wladimir Zufall ist auch einer so für die Top 11 der Saison fast schon, ne? Der beste Vorbereiter der Hoffenheimer. Mit dem haben sie jetzt den Vertrag verlängert. Ich denke, der wäre auch interessant gewesen für andere. Also das ist so einer von diesen vielen Spielern, die man vorher gar nicht kannte, die sie da jetzt einfach in diese Elf eingebaut haben, die sie zu einer Top 11 machen.
Ja, ist auch mit seinen Flanken total wichtig natürlich. Hoffenheim generell ja auch stark nach Flanken. Und er ist auch so jemand, der, du hast vorne diese ganzen individuell sehr starken Spieler, die auch kombinationsstark sind. Er ist auch jemand, der das Spiel dann so ein bisschen ausbalancieren kann, obwohl er auf dem Flügel spielt, ne? Also das ist auch tatsächlich jemand, der so, also generell ist das Konstrukt in Hoffenheim ja gut, finde ich, sehr, sehr passend. Und das ist jemand, der da seinen Anteil sehr intensiv zu beiträgt.
Was glaubst du, wie geht's aus? Ich glaube schon, dass Hoffenheim gewinnt.
Ja, also eigentlich wäre alles andere, halte ich alles andere als einen Hoffenheim-Sieg für unvorstellbar. Die sind schon konteranfällig, ne? Also wenn du einen Weg findest, diese hohe Ordnung, und das ist halt dann irgendwie, das, was der FC in dieser Saison schon auch oft gut gemacht hat, und das wäre dann auch mal ein Case, in dem Said Elmala wieder zum Tragen kommen könnte, offensiv, das kann schon klappen. Wenn der FC ein bisschen Glück hat, kann das klappen, aber eigentlich sehe ich da einen Sieg für die Hoffenheimer. Ja.
Elmala seit 6 Spielen ohne Tor. Gibt offenbar auch ein neues Angebot aus Brighton nochmal. Die Zeichen stehen auf Abschied, aber das ist, glaube ich, keine Überraschung. Nächste Partie für uns am Samstag ist Union Berlin gegen Leverkusen. Von der Form her auch Leverkusen da klar favorisiert, ne? Denn Union in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen. Nur 4 von 21 möglichen Punkten geholt zuletzt. Es wirkt noch nicht total dramatisch, aber der Druck steigt, sagen wir es mal so.
Ja, wobei.
Weil auch, ich meine.
Also die stehen ja immer noch 6 Punkte vorm
Abstiegsplatz. Ja, aber die sind schnell weg. Die sind schnell weg, wenn du nicht mehr gewinnst.
Ja, die sind aber nur 6 Punkte hinterm Europa League Platz, hinterm Conference League Platz. Sagst du da auch, die sind schnell weg?
Das ist, ich glaube, Punkte nach unten sind schneller weg als nach oben
ja,
aufgeholt.
Ja, das ist schon so, ja.
Ja, also wie gesagt, Leverkusen da klar favorisiert. Sie haben jetzt in der Champions League beeindruckt, sind da auch auf Kurs Achtelfinale, sind natürlich bei Standards sehr anfällig und das ist wiederum ja eine Stärke von Union. Also das könnte dahingehend vielleicht die Möglichkeit sein, dann da doch was zu holen für Union.
Für mich ist die Frage, traut sich Union auch Leverkusen intensiv zu bearbeiten oder schafft es Leverkusen so ein bisschen wie die Frankfurter, Union diese Möglichkeiten zuzupacken und dann umzuschalten zu nehmen? Wenn Bayer, das kann Bayer natürlich, klar, wenn sie das hinkriegen, dann wird es ein klarer Leverkusen-Sieg. Wenn Union in die Zweikämpfe kommt, kann das eng werden und dann sage ich, Union hat eine Chance. Für mich ist jetzt immer die Frage, spielt Ibo Maser?
Wo spielt er vor allem auch? Spielt er auf der 6? Ne?
Ich finde, Hauptsache er spielt. Ich finde, egal wo, der hat so einen, der gibt dem Team eine ganz andere Zielstrebigkeit. Und die zweite Frage ist dann, spielt Lukas Vázquez oder spielt Arthur? Beide, Maser und Vázquez, haben in der Champions League gespielt. Kann sein, dass sie eine Pause kriegen. Ich denke, dass das die Chance für Union erhöht. Mhm. Aber, also, das wäre natürlich eine Überraschung. Aber ich habe das Gefühl, dass Union, mehr als ein Unentschieden wird es nicht sein, glaube ich, aber die können gegen Leverkusen was holen.
Eine interessante Personalie bei Leverkusen noch, perspektivisch gedacht. Man hat jetzt gelesen, sie sind an Leon Goretzka interessiert, beziehungsweise haben mal nachgefragt, ob er sich das vorstellen kann. Ich halte das für nicht wahrscheinlich, dass Goretzka da hingeht. Ich glaube, der sieht sich dann eher nochmal bei einem, in einem höheren Regal, Atletico Madrid oder so. Aber für Leverkusen fände ich es mega gut, wird super passen, da mal einen Spieler zu holen, der die Liga kennt, der quasi so eine Achse bilden kann, weil bisher baut sich Leverkusen immer so aus relativ unbekannten Spielern neu zusammen, so da fehlt dann auch immer so ein bisschen Führungspersönlichkeit, habe ich so das Gefühl. Sowas täte ihnen mal ganz gut. Das ist ja so ähnlich wie bei Xhaka oder damals Michael Ballack. Gut, das hat mit dem Ballack damals nicht funktioniert, weil er permanent verletzt war, aber also hochinteressante Personalie, aber wie gesagt, ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass Goretzka sich dahin entscheidet. Er hat gesagt, er lässt sich noch offen, aber ich glaube, er geht woanders hin.
Aber ist Andrich nicht diese Führungspersönlichkeit?
Einer reicht sie natürlich nicht.
Und Andrich, ja, und Andrich spielt jetzt immer in der Innenverteidigung.
Genau.
Aber was, also das ist halt die Frage, wenn Andrich schon da in diesem Zentrum keinen Platz hat, Goretzka ist natürlich jetzt irgendwie ein anderer Typ, sie würden ihn aber ja wegen...
Ist ja der Achter, ja.
Wegen eines ähnlichen Skillsets, so was die Persönlichkeit angeht.
Genau.
Und wahrscheinlich auch, was so die Intensitätsmöglichkeiten angeht, auf den Platz holen. Und dann... Also ich weiß nicht, ob das wirklich matchen würde. Bin bei dir. Ich glaube nicht, dass du da hingehst.
Glaube ich auch nicht. Nächste Partie, Jens. Wir sind bei Wolfsburg gegen Augsburg am Samstag. Beide ein bisschen mit Rückenwind. Wolfsburg hatte ja das 2-2 in Leipzig. Zwar nicht gewonnen, aber Leipzig immerhin halt diesen Punkt dann abgerungen. Augsburg siegte gegen Heidenheim am letzten Wochenende. Deutlich mehr Druck hat natürlich Wolfsburg. Ne? Also rein tabellarisch schon, es droht der Relegationsplatz, weil Bremen und St. Pauli sich dahinter die Punkte wegnehmen. Noch kein Sieg in der Rückrunde, also wie gesagt, der Druck ist jetzt schon auch groß.
Ja, ich finde aber, sie haben mit Belusian eine richtig gute Verstärkung geholt. Aus Leverkusen ausgeliehen, als Außenverteidiger. Und der löst dir, finde ich, je nach Spiel natürlich, aber der löst dir manchmal zwei Probleme auf einmal. Der ist total intensiv in den Spielaufbau auch eingebunden, rückt auch immer so ein bisschen mit ein, unterstützt damit noch Eriksen und Arnold. Das bedeutet, der Gegner muss dann, wenn du die beiden aus dem Spiel nehmen willst, dann musst du eigentlich noch einen Dritten dazu holen, weil ansonsten haben sie halt immer diese Überzahl im Spielaufbau. Und das Zweite ist, dass er auch sehr umsichtig ist bei der Verteidigung des linken Flügels. Und den Flügel zu verteidigen ist, glaube ich, das größte Problem von Wolfsburg in dieser Saison. Ich weiß gar nicht, wie viele Flanken die gegen sich zugelassen haben. Ich glaube, 350 oder so und der vorletzte 200. Weiß ich nicht, 70 irgendwie. Auf jeden Fall eine riesen Lücke dazwischen. Und das liegt halt auch daran, immer mit Viererkette, immer mit hochschiebenden Außenverteidigern und keine vernünftige Absicherung. Und da, finde ich, ist Belusian sehr umsichtig. Das, finde ich, ist eine gute Verpflichtung.
Das stimmt. Die andere, Adjetai, den sie geholt haben für 10 Millionen, da kann man mal ein Fragezeichen hintersetzen, weil jetzt in der Innenverteidigung hat sich Daniel Bauer auf Jens und Wavro festgelegt. Der will da mehr Stabilität, mehr Konstanz auch. Das heißt, der Neuzugang spielt da keine Rolle. Also war jetzt im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, verschenkte 10 Millionen. Für Wolfsburg sowieso schon mal gar nicht. Aber Aber das brauchen sie. Sie brauchen jetzt da irgendwie eine Konstanz und eine Stabilität, weil der Abstiegskampf ist real in Wolfsburg.
Ja, definitiv. Und auch da sage ich, du musst ja, also bei Moritz Jens hast du ja immer dieses Argument, dass der unglaublich zweikampfstark ist. Und ich kann auch dieses Argument, dass der so ein bisschen der Organisator ist, verstehen. Seine Schwäche in Anführungszeichen ist ja immer so das Spiel mit dem Ball. Und wenn sie den Spielaufbau so umbauen, dass Belosian eine größere Rolle kriegt oder Belosian eine größere Rolle spielt, dann nimmst du diesen Druck natürlich daraus und dann, also ne, das ist dann auch wieder eine Folge dieses Transfers, dass du auf jemanden wie Jens vielleicht noch intensiver setzen kannst. So ein bisschen wie wenn du mit einer Dreierkette spielst, obwohl du keine Dreierkette auf den Platz stellst, so vom Gefühl her.
Mhm. Augsburg hat in der Rückrunde so viele Punkte geholt wie die Bayern übrigens. Holen sie was in Wolfsburg?
Ich sag nicht.
Glaubst du, Wolfsburg gewinnt? Mhm. Ich glaube an ein Unentschieden.
Okay.
Freiburg-Gladbach. Wir gucken auf den Sonntag. Drei Sonntagsspiele an diesem Wochenende. Es wird ein langer Sonntag. Freiburg-Gladbach ist das erste um 15.30 Uhr. Die Gladbacher Fans werden natürlich sagen, brauchen wir gar nicht erst hinfahren nach Freiburg. Denn Borussia Mönchengladbach hat seit 24 Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig rausgelesen habe, in Freiburg nicht gewonnen. Mhm. Und sind ja sowieso gerade so ein bisschen in der Krise. Insgesamt 6-mal ohne Sieg, auch 3 Punkte vor der Relegation. Das heißt, auch da ist der Druck drauf. Platzt der Knoten in Freiburg? Eher nicht.
Nee, also eigentlich, Freiburg gewinnt halt alle, die hauen nie einen gegen Top-Teams raus. Aber die Spiele gegen Teams, die unter ihnen stehen, die gewinnen die dann einfach irgendwie.
Und zu Hause ja sowieso.
Aber ich sehe schon Chancen für Gladbach, weil für mich der wichtigste Freiburger Spieler mit Mansambi halt einfach gerade gesperrt ist. Und es kommt gegen Freiburg immer total darauf an, dass du diese Intensität im Zentrum matchst. So. Und wenn dann du Osterhage und Eggestein und dann fehlt mit Mansambi halt noch jemand, der so für die zweiten Bälle prädestiniert ist. Und das ist in der Regel ja das Freiburger Spiel. Und wenn dann Gladbach, die müssen natürlich auf Reiz verzichten, der wichtigste Mann dafür, aber sie haben ja mit Engelhardt, mit Kastrop, Sander, Stöger, das sind schon noch Spieler, die das können. So, und wenn sie es hinkriegen, dieses zweite Bälle-Game auf ihre Seite zu ziehen, Freiburg ist da super stark drin, dann gibt's Chancen, weil Freiburg tatsächlich die meisten Gegentore nach Ballverlust im Spielaufbau in der ganzen Liga kassiert hat. Hatte ich jetzt auch so nicht auf dem Schirm, aber das hat halt auch damit zu tun, dass sie ganz oft das Mittelfeld quasi versuchen zu überbrücken mit einem langen Ball und dann gibt's halt diese 50-50-Zweikämpfe. Und wenn du davon zwei verlierst, dann hast du direkt einen Gegenzug gegen dich. Und ja, also das ist natürlich dann mit Honorar vor allem schon auch eine Chance für Gladbach.
Aber auch ein bisschen zu ausrechenbar, finde ich. Honorar, Tabakovic, Tor oder kein Tor. Das ist schon sehr einseitig. Deswegen würde ich mal Hugo Bolin vielleicht auch von Beginn an bringen, um über die andere Seite auch ein bisschen Druck zu machen. Frage ist, wie viel hat er tatsächlich drauf? Aber also sich nur noch auf Tabakovic vorne zu verlassen, ist natürlich auch ein bisschen wenig. Von den anderen kommt ja auch nichts. Also, ne, also er trägt die Scoring-Last schon wirklich auch fast komplett alleine.
Ja, weil natürlich auch das, was am Anfang von der Amtszeit von Eugen Polanski total bemerkenswert war, dass sie immer eine richtig krasse Strafraumbesetzung hatten. Das haben sie so ein bisschen verloren, weil sie, ich glaube, so ein bisschen Angst bekommen haben vor den Gegenzügen, wenn das vorne dann irgendwie nichts wird oder sie den Ball auf dem Weg vertändeln. So, also sie haben nicht mehr so, finde ich, den ganz großen Druck, dass zum Beispiel die Außenverteidiger in Mittelstürmerposition nachschieben, was sie halt gerade auch noch gegen Augsburg, das Spiel gegen Augsburg 4-0, da gewinnen sie eigentlich, weil sie in jeder von diesen Situationen, oder zumindest habe ich jetzt ein Tor ganz klar auf dem Schirm, ich glaube, das war das erste direkt, wo sie unnormal straight, vertikal, alle nachrücken in den Strafraum. Und dann macht, glaube ich, auch Netz ein Tor als Außenverteidiger. So, also das, finde ich, geht ihnen so ein bisschen ab gerade. Aber Freiburg hat auch die drittmeisten Gegentore nach Flanken bekommen. Mit Lienhardt und mit Rosenfelder fehlen zwei Innenverteidiger. Da wird Ogbus dann anfangen müssen. Der ist gut. Du hast aber dann auch kaum, ja, du hast noch Anthony Jung. Der hat bisher auch noch nicht so richtig überzeugt. Also am Ende, das ist eigentlich so ein Spiel, wo Freiburg das am Ende irgendwie wuppt. Aber ich sehe schon tatsächlich für die Gladbacher eine Chance.
Was bei den Gladbachern ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass Robin Hack wieder im Teamtraining ist. Also er ist natürlich noch nicht für die Startelf einsatzbereit, aber möglicherweise dann in den nächsten Wochen dann auch wieder eine Option vorne in der Offensive. Mhm. Die zweite Partie am Sonntag ist dann ein echter Abstiegskracher. FC St. Pauli gegen Werder Bremen. St. Pauli kann Werder überholen und auf einen direkten Abstiegsplatz ziehen. Ich glaube, das wird jetzt kein Torfestival, aber wer auf puren Abstiegskampf steht, der sollte sich das nicht entgehen lassen.
Kein Torfestival ist gut. Also ich habe mir als Kern zwei Fragen aufgeschrieben. Wer beherrscht das Zentrum und wer soll eigentlich Tore machen?
Ja.
So, das ist ja bei beiden Teams irgendwie die Kernfrage.
Ja, und noch viel mehr bei Bremen, so finde ich, weil das ist glaube ich, also sie haben in 7 der letzten 9 Spiele kein Tor gemacht. Sind 12-mal ohne Sieg. Auch unter Daniel Thun jetzt irgendwie nicht so richtig zu spüren, dass Druck durch die Mannschaft gegangen ist.
Ja, du hast halt auch zwei sehr schwere Spiele. Auswärts in Freiburg, haben wir gerade drüber gesprochen, und gegen die Bayern. So, vielleicht kommt jetzt das Spiel, wo man dann vielleicht Dinge erkennen kann.
Ja, ich sehe trotzdem St. Pauli bei der Partie aber klar im Vorteil. Erstens mal, weil sie den Heimvorteil haben, weil sie zuletzt gefährlich waren bei Standards. Da haben wir jetzt schon so häufig drüber gesprochen. Das ist einfach ein Faktor im Abstiegskampf, wenn du darüber mal in Führung gehst. Hauke Wahl und Erik Smith eventuell zurück. Super wichtig, super wichtige Stabilisierung. Ja, und bei Werder, ihnen fehlt Koulibaly. Der fällt wohl aus. Stark musste jetzt neulich auch wieder raus. Also sie haben schon auch da Verletzungsproblematik. Und ich fühle es irgendwie einfach nicht bei Werder.
Ja, du, bei Werder ist halt einfach noch nicht so richtig klar, in welche Richtung will Daniel Thun mit denen jetzt eigentlich genau gehen. Die Koulibaly-Personalie könnte natürlich dazu führen, dass er jetzt wirklich zum ersten Mal auch mit einer Viererkette spielen lässt, was ein wahrscheinlich dann im Mittelfeld mutiger Ansatz wäre. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde das sogar für schlüssig halten, wenn du mit drei eher, ich sag mal, Arbeitern, wobei das ist eigentlich auch nicht fair, weil sowohl Stay als auch Lean als auch vor allem Puertas sind alle auch technisch richtig gut, aber sie bestechen halt auch vor allem durch gute Skills, wenn sie halt nicht den Ball haben. Und dann hast du noch Schmid möglicherweise, ob sie das dann als Raute tatsächlich platzieren oder ob Schmid dann eher so ein bisschen auf dem Flügel oder im Halbraum spielt, das sei nochmal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist sogar gegen dieses starke St. Pauli-Zentrum, St. Pauli ja sehr oft über die Flügel offensiv erfolgreich oder wenn was geht über die Flügel, aber das, was St. Pauli ausmacht, wenn sie erfolgreich sind, das ist schon ihr Zentrum mit Irvine, mit Sands, mit Fujita, der jetzt wahrscheinlich wieder von Anfang an spielen kann. Dann hast du noch Sinani als etwas offensivere Variante. Sie haben Rasmussen, der hat zuletzt immer gespielt, als Fujita nicht spielen konnte, der Neuzugang. Das sind schon alles gute Spieler und ich würde als Alex Blessin auch darauf setzen, selbst wenn jetzt Werder mit Stay und Lienen spielt, ist das ja auch schon ein sehr intensives Zentrum. Also ich würde versuchen, auf jeden Fall das Zentrum so zu stärken, dass dein Flügelspiel am Ende davon profitieren kann. Und da sehe ich dann auf der anderen Seite aber natürlich schon auch Chancen für Werder, wenn das dann so gebaut wird. Sie haben natürlich mit Stark und Friedel, Koulibaly fällt ja aus, dann wahrscheinlich nicht die allerspritzigste Innenverteidigung, weil es gibt ja auch nicht mehr viele Möglichkeiten, Dinge da irgendwie zu verändern und anzupassen. Mhm. Und die Frage ist ja, wer darf umschalten in dem Spiel? Wer macht das Spiel und wer ist die Mannschaft, die dann reagiert darauf? Das liegt beiden wahrscheinlich eher ein bisschen mehr. Wenn St. Pauli, wer da diese Rolle zuschustern kann, und du hast dann, Pereira Larsch ist auch wieder gesund, der ist ja irgendwie mit der schnellste Stürmer aus der Bundesliga, das kann dann schon ein Nachteil sein für Werder.
Und ich finde, es kommt darauf an, wer die Zweikampftemperatur setzt. Also wenn es Zweikampf betont wird und viele Zweikämpfe geführt werden, ist Werder im Vorteil. Weil das ist jetzt nicht St. Paulis Stärke, über viele Zweikämpfe irgendwie sich in so einem Spiel dann auch eine Sicherheit zu holen. Also dahingehend hat Werder dann da vielleicht die Möglichkeit. Ich frage mich, welche Rolle Leo Bittencourt noch spielt bei Werder. Er war ja mit Horst Steffen, lag er, glaube ich, ein bisschen über Kreuz, ist dann auch ausgefallen, spielte nicht so die große Rolle in dieser Saison, nur 8 Einsätze. Jetzt steht er vor der Kaderrückkehr und er ist natürlich auch einer, der wahnsinnig viel Erfahrung hat. Und der auch ein Unterschiedsspieler sein kann, zumindest jetzt in den Sphären, wo wir uns da jetzt gerade bewegen. Glaubst du, er könnte da nochmal ein Faktor werden?
Finde ich total schwierig, weil du halt, also ehrlicherweise sehe ich im Zentrum gerade alle anderen, die ich gerade genannt habe, vor ihm. So, und für wen, also wenn jetzt nicht noch irgendeine Verletzung dazu kommt, glaube ich, wird das echt eng für Bittencourt, Erfahrung hin, Erfahrung her.
Ja, aber zumindest so als Rollenspieler dann hinten raus, die letzte halbe Stunde oder so, je nach Spielstand, ne, kann er vielleicht schon nochmal was bewirken. Auf jeden Fall ist es so, es ist ein super wichtiges Spiel für Bremen jetzt gerade, und das meinte ich auch am Anfang mit so einer Saisonphase, also die spielen jetzt gegen St. Pauli und dann ja Heidenheim, Union, Mainz und Wolfsburg als die nächsten Gegner. Also sind jetzt schon alles so die richtungsweisenden Spiele, wo du entweder dich richtig in die Scheiße reiten kannst und dann sieht es richtig düster aus in Bremen oder aber wo sie den Befreiungsschlag schaffen können. Also es war ja in der Hinrunde eigentlich ähnlich. Und es wird auch immer damit argumentiert, Bremen hat die ganzen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte irgendwie so gut wie weg und hat natürlich da keine Punkte geholt, aber gegen die untere Tabellenhälfte, da sehen sie gut aus. Sehr gefährlich, sich jetzt auch darauf zu verlassen, jetzt zu sagen, naja, jetzt kommen ja erst die wichtigen Spiele, weil das gilt für die anderen Mannschaften ja auch. Also auch St. Pauli braucht noch die Punkte und Heidenheim und Union und Mainz und Wolfsburg auch. Ja. Und je näher du dem Saisonende kommst, desto höher ist ja dann da auch so ein bisschen die Temperatur.
Also ja, total.
Da müssen sie jetzt dann auch Charakter beweisen. Die letzte Sonntagspartie ist Heidenheim gegen Stuttgart um 19:30 Uhr. Es ist das Duell der beiden dienstältesten Trainer der Liga. Sebastian Hoeneß seit April 2023 und Frank Schmidt wurde damals, ja glaube ich, kurz nach dem Urknall Heidenheim-Trainer, ne? Da war das auch ungefähr.
War der nicht erst und dann der Verein?
Oder so.
Wurde der Verein nicht um ihn rumgebaut?
Auf jeden Fall natürlich keine Frage, der VfB hochfavorisiert, spielt jetzt erstmal noch in der Europa League bei Celtic Glasgow, das ist jetzt erstmal, glaube ich, ein richtig geiles Highlight. Das ist jetzt heute Abend, wir wissen ja noch nicht, wie das ausgegangen ist, aber der VfB hat sich in dieser Saison meistens eigentlich nicht von der Europa League beeindrucken lassen und ich glaube auch, dass wenn alles normal läuft, werden sie in Heidenheim gewinnen.
Aber was war das? War das nicht Augsburg, wo sie auch nach der Europa-League-Partie dann irgendwie so richtig schräg reingerutscht sind ins Spiel und dann irgendwie nur mit Ach und Krach am Ende? Ich habe es jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, aber ich habe da so 2-3 Sonntagsspiele auf dem Zettel, wo ich so das Gefühl hatte, okay, da muss jetzt der VfB eigentlich mehr arbeiten als gegen diesen Gegner.
Ja, aber
an einem Samstag wahrscheinlich.
Die Ergebnisse stimmten aber trotzdem.
Ja, das ist so, ja.
Das ist ja das Wichtige. Und ja. Natürlich ist in Heidenheim auch aktuell der maximal schwächste Gegner, der sich, glaube ich, noch nicht abgeschrieben hat, immer noch auf Chancen lauert, aber die wissen natürlich, wie schwer das wird. Die sind 6 Punkte hinter der Relegation, sind insgesamt jetzt 9-mal ohne Sieg, also da muss dann schon was Außergewöhnliches passieren und wäre auch, glaube ich, für den VfB gut, da die Punkte zu holen, weil ich möchte sie auch in der Champions League haben. Ich möchte sie gerne irgendwie unter den Top 4 haben am Ende der Saison, das hätten sie sich echt verdient, aber auch da ist der Kampf noch offen.
Ja.
Eine Partie fehlt uns noch. Und das ist das Spiel am Freitagabend. Mainz gegen den HSV. Damit geht's los an diesem Wochenende. Auch 2 formstarke Teams. Also Mainz jetzt zwar mit der Niederlage gegen Dortmund, aber trotzdem ja unter Urs Fischer sehr gefestigt. Obwohl, wenn man auf die Tabelle guckt, die sind auch nur 2 Punkte vor der Relegation. Fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an, so nach den letzten Wochen. Das heißt, der Druck ist schon noch da. Und beim HSV ist natürlich aktuell die große Befreiung vorhanden, ne? Denn die jetzt zuletzt 2-mal gewonnen, seit 5 Spielen ungeschlagen, sind 8 Punkte vor dem Abstieg, können auswärts gewinnen. Beim HSV muss man, wenn man wirklich auf die Tabelle guckt, sie sind 6 Punkte hinter Platz 7. Kann man da nicht vielleicht sogar noch ein bisschen von Europa träumen, wenn Platz 7 reicht?
Als ich Union von Europa träumen lassen wollte, da hast du gesagt, ja, nee, da unten verliert man die Punkte eher.
Ja, also ich glaube, die mit dem Abstieg werden sie nichts mehr zu tun haben. Wir haben das ja häufig auch hier besprochen. Die haben einfach zu viele starke Spieler in ihrem Kader. Und nach oben hin, so who knows. Also da sind schon einige gelandet, die nicht damit gerechnet haben.
Aber der Wichtigste fällt jetzt aus.
Vuskovic fehlt gelb gesperrt. Capaldo angeschlagen, eventuell auch nicht mit dabei. Das ist natürlich eine enorme Schwächung.
Ja.
Deswegen.
Vor allem, wenn du mal schaust, Mainz hat ja gerade eigentlich nur eine echte Schwäche und der BVB hat sie einfach kolossal ausgenutzt. Das ist die Anfälligkeit gegen hohe Bälle in den Strafraum. Es ist Wahnsinn, wie viele Gegentore nach Flanken und vor allem nach Kopfbällen sie bekommen haben.
Ja.
Und da ist Luka Vuskovic hat von 3 Kopfbällen, die der HSV in dieser Saison im Tor untergebracht hat, wie viele gemacht?
3.
2. Nee, 2.
Also, ja gut, aber er ist ja nicht dabei. Also es ist ja jetzt.
Ja, das meine ich ja. Genau. Das meine ich ja. Also und auswärts gewonnen heißt ein Auswärtssieg in Heidenheim. Mainz ist zuletzt schon echt heimstark und das ist jetzt schon ein Spiel, wo Merlin Polzin beweisen muss, dass sie wirklich auch auswärts den Schritt weitergekommen sind. Ich persönlich sehe da eher einen knappen Mainz-Sieg als den HSV-Gewinn. Vor allem natürlich wegen des Vuskovic-Ausfalls. Mhm. Aber auch so grundsätzlich, ich halte Mainz, das war ein krasser Ausreißer vergangene Woche.
In Dortmund das Ding.
Das Ding in Dortmund.
Ja.
Und auch da haben sie, finde ich, in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich sehe die eigentlich dann an der Stelle noch gefestigter als den HSV.
Obwohl ein bisschen umgebaut werden muss. Bell ist verletzt, der Kapitän Wiedmar ist gesperrt. Ne, also da müssen sie sich ein bisschen was einfallen lassen. Aber ich gehe mit dir mit, halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass der HSV da einen Punkt mitnimmt. Weil die jetzt irgendwie so ins Rollen gekommen sind.
Ja, na klar. Also das geht, das ist schon, also das ist ein 50-50-Spiel, wo ich den Ausschlag eher Richtung Mainz sehe. Ja.
Dann haben wir alle 9 Partien besprochen an diesem Wochenende und schauen zum Schluss dieser Episode noch schnell in die zweite Liga. Auch da der 23. Spieltag. Der Tabellenführer, der FC Schalke, spielt Samstagabend zu Hause gegen Magdeburg. Mhm. Der zweite Darmstadt am Samstagnachmittag gegen Düsseldorf. Außerdem da auch noch Elversberg gegen Braunschweig. Und auf Platz 4 gerade Hannover. Die müssen Sonntag gegen Dresden ran. Und Paderborn auf Platz 5 spielt dann gegen Hertha. Und ja, die ersten 5 Mannschaften in der Tabelle können alle Tabellenführer werden an diesem Wochenende. Ja. Ist das nicht herrlich?
Zweite Liga.
Ja.
Zweite Liga. Aber unten im Keller ist auch richtig spannend, ne?
Da ist auch spannend, aber wir fokussieren uns natürlich auf das Aufstiegsrennen. Wer glaubst du denn, wer ist dann vorne?
Also Schalke hat den Turn geschafft. Sie haben mit Magdeburg auch noch eine Rechnung offen. Das letzte Auswärtsspiel der Magdeburger auf Schalke war ein richtiges Desaster für Königsblau. Dieses 2:5 war das. Mit, ich glaube, 4 Toren Martin Kaas. Und da, das werden sie versuchen, denke ich, dann irgendwie wieder gut zu machen. Ich sehe Schalke da auf jeden Fall vorne. Ich denke, Hannover hat sich jetzt stabilisiert und wird eine gewichtige Rolle spielen. Und dann ist es, ja, eins dieser Teams, Darmstadt, Elversberg, Paderborn vielleicht, finde ich, ist nicht zu prognostizieren gerade.
Komm, ich hau mal einen raus. Ich glaube, Hannover ist Tabellenführer.
Am Ende der Saison?
Nein, nach diesem Wochenende.
Ach so, meinst du nach diesem Spieltag?
Nach diesem Spieltag, ja, das meinte ich.
Ach so, ja, okay, ja. Aber dann, also müsste Schalke ja Punkte lassen gegen Magdeburg.
Müssen die anderen natürlich vorne was liegen lassen, nee. Aber ich halte Schalke noch nicht dahingehend für so gefestigt. Aber gut, sie spielen zu Hause gegen Magdeburg. Ne? Ja, gut. Mega spannend auf jeden Fall. Freuen wir uns sehr drauf und sprechen am Sonntag drüber, wenn wir uns dann wiederhören im Sportschau-Bundesliga-Update.
So ist es.
Alle Spiele live in der App, das wisst ihr. Aber man kann es nicht oft genug sagen.
Und wenn ihr bis dahin irgendwie noch ein bisschen Freizeit habt, einen kleinen Timeslot von etwa 20 Minuten, empfehlen wir euch noch ein Video bei uns auf dem Sportschau-Fußball-Kanal. Es geht um die wilden 90er in der Bundesliga. Tobi, das ist unsere große Zeit gewesen.
Unsere große Zeit. Ich dachte, die kommt noch, die große Zeit.
Darauf warte ich auch die ganze Zeit.
Ja, das gucke ich mir an.
Ja, das ist es geht speziell um die Saison 94-95. Am Ende war Borussia Dortmund deutscher Meister und es sind einfach unglaublich viele wilde Dinge passiert, mit beispielsweise der Insolvenz von Dynamo Dresden, mit der Festnahme des damaligen Präsidenten. Es gab diese Schwalbe von Andi Möller, der nachgesagt wird, dass das der Change im Meisterkampf war. Dass das, also damals gab es noch die Zwei-Punkte-Regel. Ich konnte mich da tatsächlich auch gar nicht mehr dran erinnern.
Die Mutter aller Schwalben gegen Dirk Schuster.
Genau, die Mutter aller Schwalben. Ich konnte mich an diese Szenen da alle nicht mehr so richtig erinnern, aber weiß, dass es damals riesen Thema war und gab damals noch die Zwei-Punkte-Regel. Und das hat das Ganze dann natürlich auch noch irgendwie so ein bisschen anders dastehen lassen. Und schaut es euch an auf unserem Sportschau-Fußball-Kanal, das Video über den Meisterkampf 94-95.
Und genau da sehen wir uns dann, also auf dem Fußballkanal von der Sportschau, sehen wir uns dann am Sonntag wieder, beziehungsweise Montag, wenn wir zurückgucken aufs Wochenende. Bis dahin, schönes Fußballwochenende.
Macht's gut.